This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Journalist und USA-Experte Arthur Landwehr.
Welche Auswirkungen haben die Präsidentschaftswahlen in den USA auf uns, auf Deutschland? Und wie realistisch ist ein Comeback von Donald Trump jetzt in dieser Folge?
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Heute zu Gast bei den Wochentestern Arthur Landwehr, langjähriger Washington-Korrespondent des ARD-Hörfunks, über die Chancen und Folgen eines Comebacks von Donald Trump.
Alarmsignal aus Iowa, titelt das Handelsblatt. Und die FAZ analysierte unter der Überschrift Rache mit Trump, dass 4 von 5 seiner Wähler in Iowa in Trump einen sehen, der für Leute wie mich kämpft.
Wie realistisch die Alarmsignale aus Iowa sind, das wollen wir mit einem echten USA-Insider besprechen, der beispielhaft persönliches Erleben mit kluger Analyse verbindet. Arthur Landwehr, langjähriger ARD-Hörfunk-Korrespondent und Buchautor. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Herr Landwehr.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Herr Landwehr, guten Morgen. Zwei Fragen. Überbewerten wir hier in Deutschland Ereignisse einer Vorwahl in einem amerikanischen Bundesstaat mit gerade mal 3 Millionen Einwohnern? Gerade auch in Anbetracht, dass wir vor 14 Monaten noch angesichts der Ergebnisse der Kongresswahlen den Eindruck haben, dass sogar Republikaner sich von Donald Trump abwenden. Und jetzt nach Iowa sprechen wir über ein mögliches Comeback. Was ist in diesen 14 Monaten passiert?
Was passiert ist, ist vor allen Dingen, dass Donald Trump angeklagt worden ist. 91 Anklagepunkte, 4 verschiedene Prozesse, die stattfinden. Und der Effekt war, dass sich seine Anhänger wie in einer Wagenburg hinter ihm geschlossen haben und ihn noch mehr unterstützen. Und das hat ihn noch stärker wieder in die Öffentlichkeit zurückgebracht. Iowa ist ein kleiner Bundesstaat, völlig klar. Da ganze 40 Delegierte von 2400 später beim Wahlparteitag werden dort bestimmt. Aber das ist schon immer gewesen ein Indikator für das, was in dem Wahljahr passiert. Und noch nie hat in der Vergangenheit ein Präsidentschaftskandidat einer Partei mit einem so großen Vorsprung gewonnen, wie es jetzt eben Donald Trump in Iowa getan hat. Die Umfragen für das ganze Land zegen ihn bei ungefähr 60%. Hier hat er etwas mehr als 50 bekommen. Und die anderen 50 verteilen sich eben auf die anderen. Das zeigt ihn auf jeden Fall ganz weit vorne, wenn auch der Weg bis zum 5. November, bis zur eigentlichen Wahl noch ziemlich weit ist.
60%, nochmal ganz kurz, das muss man klarstellen, das sind die Anhänger der Republikaner, nicht im kompletten, im ganzen Land.
Absolut. Hier werden bei den Vorwahlen die Kandidaten der jeweiligen Partei bestimmt. Das heißt, hier dürfen auch nur Republikaner zur Wahl gehen. Und von denen sind es ungefähr 60%, die fest hinter Donald Trump stehen.
Etwa 2/3 aller Vorwahlteilnehmer in Iowa halten Joe Biden für einen illegitimen Präsidenten und stören sich überhaupt nicht daran, dass Trump bei der US-Wahl im November ein verurteilter Straftäter sein könnte. Warum zieht Trump trotzdem so viele Menschen in seinen Bann?
Na, wenn man mal dieses Thema gestohlene Wahl nimmt. Ich war damals am 6. Januar am Kapitol, als die Menschen, die hinter Donald Trump stehen, dort eingedrungen sind, habe mit vielen von denen gesprochen und die haben mir immer gesagt, wir sind diejenigen, die hier die Demokratie verteidigen. Die Demokraten sind diejenigen, die den Putsch versuchen. Die sind diejenigen, die die staatlichen Institutionen vom Justizministerium über das FBI kapern wollen, um unseren Präsidenten Donald Trump mundtot zu machen. Das ist deren Wahrheit und diese Wahrheit haben sie sich bis heute erhalten. Wenn Sie dieselben Menschen heute fragen, sagen sie ihnen immer noch genau dasselbe. Und die Tatsache, dass ihr Held Donald Trump jetzt verurteilt werden soll, dass er vor Gericht steht, ist für sie der Beweis, dass die Demokraten genau das getan haben, nämlich diesen Putsch und das Annektieren der staatlichen Institutionen vorgenommen haben. Und damit leben sie und damit gehen sie jetzt eben auch in ihre Wahl, um ihren Kandidaten zu unterstützen.
Ist diese Überzeugung, die Sie da gerade von den Wählern von Trump geschildert haben, haben die Menschen jetzt so ein bisschen das Gefühl, jetzt rächen wir uns an dem System, das auch in der eigenen Partei die anderen Kandidaten ja richtig fertig gemacht werden?
Ich glaube, es geht in eine etwas andere Richtung, sondern die Menschen, über die wir hier sprechen, sind die, die sich in der Entwicklung der Vereinigten Staaten zurückgelassen fühlen, die sich nicht mehr vertreten fühlen von der etablierten Politik, die sich unterdrückt fühlen von so einer unheiligen Allianz aus Medien, Wirtschaft und Politik. Und Donald Trump ist derjenige, der sagt, ich schütze euch. Ich bin derjenige, der euch hilft, das wahre Amerika zu verteidigen. Ihr seid die wahren Amerikaner und die Tatsache, dass es euch früher besser ging, dort auf dem Land, ihr die arbeitenden, fleißigen Menschen in der Mittelschicht, ihr werdet heute Hillbillies, also Hinterwäldler genannt, weil ihr nicht bereit seid, eure Vorstellung von Familie, eure Vorstellung davon, was ein Mann, eine Frau ist, eure Vorstellung davon, was es heißt, ein wahrer Amerikaner zu sein, aufzugeben und ich schütze euch. Und dafür sind sie ihm dankbar. Wissen Sie, ich habe mit so vielen gesprochen, die bei Donald Trump Veranstaltungen waren. Ich habe den da oft erlebt in den USA und schildere das da auch in meinem Buch, wie das dann läuft und die Leute Tränen in den Augen haben und sagen, das ist der Mann, der uns noch nie belogen hat, der immer das getan hat, was er angekündigt hat. Das mag überraschen bei jemandem, dem die Washington Post 30.000 Lügen nachgewiesen hat, aber für die Menschen ist er der Held, ist er derjenige, der ihre Ehre schützt, der ihre Vorstellung von dem, was es heißt, Amerikaner zu sein, schützt. Und das fasziniert sie nicht nur, sondern das macht sie zu jemandem, der so ist wie sie, der ein Teil dieser amerikanischen Identität ist.
Trump wird man nicht verbieten können. Im Gegenteil, auch mit dem Blick auf eine AfD-Verbotsdebatte in Deutschland. Kann es sein, dass diese Verbotsdebatten, alleine die Debatten, schon für eine jetzt erst Rechthaltung bei den Menschen sorgen?
Ich glaube, dass das so ist. Und wenn man jetzt mal versucht, die Haltung von Rechten, von sehr konservativen Menschen, Donald Trump-Anhängern in den USA mit dem zu vergleichen, was bei uns passiert, dann haben wir ähnliche Strukturen. Wir haben einmal die Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land. Das ist in den USA das große Thema, wenn es darum geht, wo ist eigentlich die Linie, die Spaltung zwischen in der Gesellschaft, dann Stadt gegen Land ganz weit oben. Und wenn Sie sich hier in Deutschland die Karten anschauen, wie Wählerbewegungen waren, wo wer wen gewählt hat, dann sehen Sie in den Innenstädten sehr viel rote Flächen und grüne Flächen und Sie sehen außenrum schwarze Flächen und darüber hinaus blaue Flächen. Das heißt, die Menschen, je weiter sie von der Diskussion der Innenstädte, Diskussion um Diversität, Liberalität und so etwas entfernt sind, desto konservativer werden sie, weil sie sich davon nicht mehr repräsentiert fühlen, weil das nicht ihre Themen sind in ihrem Lebensalltag. Und das ist eben etwas, was auch sehr viele Menschen schildern, die heute sagen, sie würden die AfD wählen wollen. Wissen Sie, ich habe mich in meinem Buch für eine Frage interessiert, nämlich warum ist es so, dass 74 Millionen Menschen Donald Trump wählen wollen. Die kann man ja nicht einfach nur als Spinner abtun, sondern da muss man ja zuhören. Da muss man ernsthaft diese Frage stellen, was passiert denn da? Und diese Frage, finde ich, muss man auch genauso ernsthaft bei den Menschen stellen, die heute sagen, sie wollen die AfD wählen. 30% der Amerikaner sagen, sie fühlen sich nicht mehr zu Hause im eigenen Land. Etwas Ähnliches werden sie hier heute auch finden. Die Frage ist, macht eine Politik, die in der Mitte von Berlin stattfindet, ist die noch repräsentativ für die Fragen, die die Menschen weit draußen auf dem Land, die mit Inflation und anderen Dingen kämpfen, übereinstimmt, die noch wieder nimmt. Und das sind genau parallele Entwicklungen, die sie in den USA haben mit Donald Trump als Symptom und die wir hier bei uns sehen mit der AfD als Symptom.
Herr Landwehr, vielleicht noch eine Nachfrage. Bitte betrachten Sie das jetzt nicht als unbotmäßige Kritik an den Medien, aber das interessiert mich wirklich. Bei der ersten Kandidatur, also nicht jetzt, bei der ersten Kandidatur vor der ersten Amtszeit von Donald Trump wurde ja noch diskutiert, welche Chancen er überhaupt hat. Hillary Clinton, der Profi, aber Donald Trump, der Halodri. Und ein Freund von mir produziert hier in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und in den USA, im Mittleren Westen. Und er hat gesagt, ihr könnt absolut sicher sein, Trump wird gewinnen. Ich sage, wie kommst du da drauf? Ja, ich weiß doch, worüber meine Leute sprechen, am Fließband in der Pause. Du musst denen nur gut zuhören. Kann es sein, dass unser vermitteltes USA-Bild in weiten Teilen nur daraus besteht, Berichterstattung Ostküste, New York, Washington und Westküste, San Francisco, Los Angeles, da liegt ja auch noch viel Land dazwischen.
Das ist genau das große Problem. Das war das große Thema nach der Wahl 2016, dass man plötzlich selbstkritisch auch feststellte, oh, wir haben eigentlich die Umfragen immer nur in unserer eigenen Nachbarschaft gemacht. Wissen Sie, bei mir in Washington, in der Straße, da wo ich gewohnt habe, da gibt es keinen einzigen Republikaner. Und das ist aber nicht die Wirklichkeit Amerikas und man hat sich nicht die Mühe gemacht, ins Land rauszugehen und mit den Menschen in den kleinen Städten in Alabama, in Tennessee, in Mississippi zu sprechen. Und dann bekommt man ein völlig anderes Bild. Das hat sich ein bisschen geändert. Man hat daraus gelernt. Heute wird genauer geguckt. Deshalb weiß man auch sehr viel genauer, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump am Ende zumindest mal der Kandidat der Republikaner wird, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch der nächste Präsident der Vereinigten Staaten, dass das wirklich ein ganzes Stück das reflektiert, was auf dem Land passiert und das, was in den Städten diskutiert wird, ist alles andere als repräsentativ. In den Medien aber ist es weit überrepräsentiert.
Deswegen schreiben Sie ja, oder deswegen ist ja der Titel Ihres Buches auch die zerrissenen Staaten von Amerika. Vielleicht meinen Sie damit natürlich auch diese Diskrepanz Stadt und Land. Und wir haben dasselbe ja bei uns auch, wie Sie es schon richtig beschrieben haben. Aber was mich interessiert, wie unterscheidet sich denn das Amerika von heute, von 2024, auch jetzt Jahresende, 5. November wird gewählt, zu dem Amerika 2020. Das heißt, die Wirtschaft floriert, die Leute sind da und viele sagen, Biden ist zwar gebrechlich, aber intellektuell absolut fit und er hat auch viele richtige gute Weichen gestellt. Was sind die Unterschiede 2020, 2024?
Der ganz große Unterschied ist, dass zum einen eine Pandemie dazwischen war, die Menschen sehr stark verunsichert hat und zum anderen eine große Inflation. Ganz objektiv betrachtet ist die Politik von Joe Biden sehr erfolgreich. Er hat die Infrastrukturerneuerung vorangebracht mit sehr viel Geld. Er hat die Wirtschaft tatsächlich am Laufen gehabt. Die Transformation hin zu einer ökologischeren Energieversorgung hat er auf den Weg gebracht. Und die Inflation ist ganz weit runter. Aber wenn Sie dann mit den Leuten sprechen, also bei 3% ist die Inflation mittlerweile, wenn Sie dann aber mit den Menschen sprechen, dann sagen die, ja, als Donald Trump Präsident war, da hat dieses Stück Fleisch $7 gekostet. Und heute kostet dasselbe Stück Fleisch $10 und der Präsident heißt Joe Biden. Warum soll der bessere Präsident sein? Die sagen, 3% Inflation ist ja gut und schön, aber die kommt auf die 10% und die 10% der letzten Jahre noch dazu. Und das ist etwas, was die Menschen sehr stark umtreibt. Ein anderes Thema, und das ist neben dieser Stadt-Land-Auseinandersetzung ganz weit oben in den USA, ist das Thema Immigration. Migration. Das wird ähnlich emotional diskutiert, wie das auch bei uns passiert, auch mit der Frage, warum nimmt man hart arbeitenden Menschen das Geld, um es denen zu geben, die nicht arbeiten. Das hängt damit auch zusammen. Aber man hat die Erfahrung gemacht, dass Joe Biden hingegangen ist, hat gesagt, ich will als Präsident eine vernünftige Einwanderungspolitik machen, gleichzeitig eine liberalere Einwanderungspolitik. Und das hat dazu geführt, dass mehrere Millionen Menschen illegal über die Grenzen gekommen sind und er heute ein ganzes Stück Politik von Donald Trump wieder aufnimmt. Also der Bau dieser Mauer, die ja in Wahrheit ein großer Zaun ist, hat auch einen Joe Biden wieder aufgenommen. Und das ist für viele Menschen der Beweis, dass Donald Trump recht hatte.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Werbung.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, heute gibt es aufregende Neuigkeiten für alle, die nicht nur Stil, sondern auch Umweltbewusstsein schätzen. Christian, ich habe gehört, unser Partner Trigema hat etwas ganz Spannendes für uns.
Das ist absolut richtig, Wolfgang. Trigema setzt wieder einmal Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir dürfen Ihnen heute das erste Trigema-Produkt präsentieren, das mit der RCO-100-Technologie hergestellt wurde. Das bedeutet zu 100% aus recycelter Baumwolle.
Das klingt faszinierend. Recycelte Baumwolle bringt ja einige umweltfreundliche Vorteile mit sich. Was macht dieses T-Shirt so besonders?
Nun, abgesehen davon, dass es natürlich stylisch und bequem ist, setzt Trigema hier ein echtes Statement für die Umwelt. Die Verwendung von recycelter Baumwolle minimiert den Ressourcenverbrauch erheblich und das ist ja heute wichtiger denn je.
Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, Trigema produziert ohnehin schon zu 100% in Deutschland. Ein großer Teil der Nachhaltigkeit kommt durch die kurzen Transportwege. Und jetzt legen Sie nochmal eine Schippe drauf. Ich nehme an, es ist genauso angenehm zu tragen wie herkömmliche Baumwolle auch.
Exakt. Trigema hat es nämlich geschafft, Nachhaltigkeit und Komfort perfekt zu vereinen. Aber das ist noch nicht alles, Wolfgang. Exklusiv für die Hörer der Wochentester gibt es ein fantastisches Angebot.
Ganz genau. Mit dem Code Wochentester10 erhalten alle Hörerinnen und Hörer satte 10% Rabatt auf ihren gesamten Einkauf im Trigema Online-Shop. Und als kleines Geschenk gibt es den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Dieser ist durch CO2-Kompensation klimaneutral.
Toll, das ist wirklich alles gut durchdacht. Nachhaltige Mode, die nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch noch bezahlbar. Unter www.trigema.de/Wochentester finden Sie alle Details. Über diesen Link gelangen Sie auch direkt in den Shop.
Das ist ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Stil und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können.
Genau meine Meinung, Wolfgang. Alle Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes.
Jetzt könnte man meinen, Trump hat in den vergangenen Jahren vieles dafür getan, um ihn kritisch zu sehen. Da hat er sich ja wirklich alle Mühe gegeben. Die Nichtanerkennung der letzten Wahl, Bockigkeit beim Auszug aus dem Weißen Haus, Betrugsprozess etc. pp. Warum ist das vielen Amerikanern offenbar egal?
Das spielt eben genau mit hinein, dass Menschen sich in ihrer Identität von der Politik nicht mehr gesehen werden und mit Donald Trump jemanden finden, der sie schützt. Und genau damit spielt er jetzt auch. Er hat, wenn Sie sich jetzt Wahlkampfreden von ihm anhören, jetzt er war in Iowa, jetzt ist er in New Hampshire unterwegs, dann sagt er so Sätze wie: Ich stehe da gar nicht vor Gericht. Ihr seid es, die da vor Gericht stehen. Die klagen euch an, weil ihr die Traditionen erhalten wollt. Ich bin derjenige, der sich für euch dahinstellt und diese Prozesse und diese Angriffe auf seine Schultern nimmt. Das hat fast was Religiöses. Und das kommt dann genau so an, auf dieser seelischen, auf einer emotionalen Ebene und verbindet die Menschen ganz, ganz eng mit diesem Politiker.
Also Joseph Plumper ist immer noch in.
Ja, der ist dabei. Der macht, der sieht in Donald Trump denjenigen, der ihn als Joe the Plumber auch wahrnimmt und der ihn ernst nimmt. Das erstaunt einen ja immer wieder, dass sie dann sagen, ja, der ist einer von uns, der ist wie wir. Ein Milliardär aus New York ist nicht so wie der Klempner irgendwo in Tennessee. Aber empfunden wird er so und das trägt diese Wahl und macht die Wahl so stark zu einem Kulturkampf, zu einem Kampf um die Frage, was ist das wahre Amerika, wer ist dieses wahre Amerika? Und wissen Sie, man findet nicht mehr diese gemeinsame Suche nach dem Wertegebäude für Amerika, sondern das Land ist gespalten, ist gesplittet in die in der Stadt, die auf dem Land, Mann gegen Frau, Schwarz gegen Weiß. Wir haben eine Auseinandersetzung in dem Land, das es geradezu zerreißt.
Dann lassen Sie uns mal in die Glaskugel ein bisschen schauen, wenn man sagt, Menschenskinder, was ist dieses Amerika in die Zukunft? 5. November wird gewählt, im Januar wird es dann einen neuen oder alten Präsidenten geben. Welche Folgen hätte es Ihrer Meinung nach für die Welt, wenn der neue US-Präsident wieder Donald Trump heißt?
Es gibt mittlerweile schon richtige Drehbücher für einen republikanischen Sieg. Das wird von diesen Thinktanks in Washington entwickelt. Da sitzen auch ehemalige Trump-Mitarbeiter daran. Und was wir außenpolitisch, ich konzentriere mich mal darauf, sehen werden, ist der Ausstieg aus dem Klimaabkommen. Das hat auch starke innenpolitische Bedeutung. Wir würden auf jeden Fall einen ganz, ganz starken Druck auf die Europäer sehen in Militärfragen, bei der Verteidigung sehr viel stärker sich auf sich selbst zu verlassen und sich selbst zu schützen und nicht mehr auf die Amerikaner zu bauen. Wissen Sie, ich habe einen guten Freund, der ist Diplomat, hat viel mit Rüstung und so zu tun, und der sagt, ich habe meine amerikanischen Freunde mal gefragt, würdet ihr denn uns auch weiter verteidigen? Und dann haben die gesagt, ja, werden wir schon, aber wir wollen eure Rücklichter sehen. Nicht mehr, wir werden die Kohlen für euch aus dem Feuer holen. Und darauf wird man setzen. Das heißt auch, dass die Europäer sehr viel mehr Geld ausgeben müssen für Verteidigung. Was ich nicht glaube, ist, dass sich ein Donald Trump ganz aus dem Ukraine-Konflikt herausziehen würde. Denn dafür ist die Ukraine viel zu wichtig für die Strategie der USA. Und da kann man es sich nicht erlauben, dass Russland einfach gewinnt und über die Zukunft der Ukraine bestimmt. Da wird man sich weiter engagieren. Diese Auseinandersetzung ist hier ganz stark auch ein Druckmittel um Finanzen, um damit dann Dinge finanzieren zu können, die einem selbst am Herzen liegen. Am Ende des Tages werden die Amerikaner da weiter engagiert bleiben, aber mehr Druck auf die Europäer ausüben.
Welche Sorgen müssten wir uns bei einer Wahl Trumps in Deutschland machen? Jetzt mal unabhängig von mehr Aufwendungen für die Landesverteidigung, nehmen wir mal das Thema Wirtschaft oder Verhältnis zu China.
Ein bisschen haben wir das ja erlebt in den Jahren vor Joe Biden. Der Mann ist einfach in seiner Form sehr viel unberechenbarer. Aber wenn man mal mit ein bisschen Abstand draufschaut, dann ist seine Politik gar nicht so unterschiedlich von der des Joe Biden. Der ist nur einfach netter. Denn schauen Sie mal, die Subventionspolitik der USA in Sachen Klima führt dazu, dass es deutschen Unternehmen erheblich schwerer fällt, in den USA Fuß zu fassen. Die VW beispielsweise kann seine Elektroautos inzwischen nicht mehr mit staatlicher amerikanischer Subvention verkaufen, während jedes andere amerikanische Auto das machen kann. Wir haben eine Subventionspolitik, die auf jeden Fall die Europäer nicht nur auf dem amerikanischen Markt, sondern auf dem Weltmarkt weiter unter Druck setzen wird. Wir haben auch von Seiten eines Joe Biden Druck in Sachen militärischer Verteidigung der Europäer. Wir haben in der ganzen Zollpolitik, Einfuhrpolitik, alles das ist Joe Biden nicht wesentlich anders als Donald Trump. Nur wie gesagt, der macht es alles sehr viel netter.
Nun gehen wir alle schon davon aus, Donald Trump wird es. Sehen Sie irgendwie eine kleine Chance, dass zum Beispiel Nikki Haley noch was bewegen kann? Da ist jetzt New Hampshire, dann ist South Carolina die Vorwahlen und dann gibt es ja den großen Wahltag, ich glaube 13 oder 15 Bundesstaaten gemeinsam. Glauben Sie, dass es noch eine Überraschung geben kann?
Es kann passieren. Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass Ron DeSantis aussteigt. Denn im Moment ist das Verhältnis Donald Trump gegen die anderen. 50% gehen an ihn und die anderen 50% werden aufgeteilt. Erst dann, wenn es Person gegen Person, Programm gegen Programm geht, ein Duell, dann könnte überhaupt so etwas passieren. Aber wenn wir jetzt mal den Fall setzen, dass Ron DeSantis aussteigt, im Moment hat er keine Veranlassung dazu. Er ist als Zweiter reingekommen in Iowa und das war nicht Nikki Haley. Aber angenommen, er würde es tun, dann muss man davon ausgehen, dass ein großer Teil seiner Stimmen an Donald Trump gehen und nicht an Nikki Haley. Und insofern glaube ich kaum, dass eine Kandidatur zu verhindern sein wird auf Seiten der Republikaner. Wunder geschehen immer. Was anderes ist es für den 5. November. Da gibt es immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Und 2020 war es so, dass Donald Trump der beste Mobilisierer für Joe Biden war. Nämlich sehr, sehr viele Menschen, Millionen, sind zur Wahl gegangen, zum ersten Mal zur Wahl gegangen, nur um Donald Trump zu verhindern und haben dann ihre Stimme an Joe Biden gegeben. Ist ein Szenario, das ich auch für den November 2024 für realistisch halte. Es gibt ein anderes Thema, das wieder in den Mittelpunkt rücken könnte, das ist das Thema Abtreibung. Das war auch schon bei den Zwischenwahlen 2022 so. Da sind sehr viele republikanische Frauen, die inzwischen sagen, das ist zu weit gegangen. Es kann nicht sein, dass Abtreibung so massiv behindert wird in diesem Land, dass Frauen praktisch gar keine Chance haben. Die könnten sich auf Seiten der Demokraten schlagen, aber die demokratischen Wahlkampfstrategen haben damit ein Problem, nämlich Joe Biden nimmt das Wort Abtreibung nicht in den Mund. Er ist ein konservativer Katholik und die Katholiken in den USA sind sehr viel konservativer als beispielsweise die Katholiken hier in Deutschland und da würde er sich zwischen die Stühle setzen und er vermeidet das Thema so gut es eben geht.
Hier rätseln viele über die Gründe für den Erfolg der AfD. Wir erleben zeitgleich massiven Frust bei Landwirten gegen die amtierende Regierung und ihre Politik. Sind diese Beweggründe für Frust und AfD-Erfolg vergleichbar mit der Lage in den USA?
Ja, wir haben genauso diese Teilung zwischen verschiedenen Milieus, die sehr unterschiedliche Themen haben, deren Lebenswirklichkeit sich weit auseinander bewegt. Das haben wir in Deutschland genauso wie wir es in den USA haben. Die USA sind uns wie so häufig ein paar Jahre voraus. Der Blick auf die Situation unter Donald Trump ist ein ganzes Stück Blick in eine Kristallkugel für das, was bei uns passieren könnte. Und vieles deutet darauf hin, dass wir eine ähnliche Spaltung der Gesellschaft haben. Und das führt dann eben zu einer ähnlichen Radikalisierung in der Politik, ein Auseinanderdriften und ein ganzes Stück Ausbluten der Mitte.
Sie beschreiben in Ihrem Buch Amerikaner, die das Vertrauen in Politik, Medien und Wirtschaft verloren haben und sogar vor Gewalt nicht zurückschrecken würden. Was steht, wenn ich jetzt an Proteste denke und auch an Politikverdrossenheit in Deutschland, was steht denn auch dann in Deutschland auf dem Spiel, wenn wir diese Menschen nicht zurückgewinnen? Und wie würde man diese Menschen denn zurückgewinnen können?
Ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Ich glaube, zurückgewinnen kann man Menschen nur, indem man sehr genau hinschaut, was ihnen eigentlich wichtig ist. Das heißt nicht, dass man jedem nach dem Munde redet und dass man versucht, opportunistisch hier was nachzubessern und da was nachzubessern und alles mit sehr viel Geld zuzuschütten, so wie wir es ja hier gerade erleben. Aber dieses Zuhören, dieses genau schauen, was ist eigentlich den Menschen wichtig und zwar nicht nur denen in der eigenen Nachbarschaft im Zentrum einer Großstadt. Das ist eine wichtige Voraussetzung, das zu ändern. Was ich nicht glaube, ist, dass wir in Deutschland eine ähnlich, sagen wir, gewalttätige Auseinandersetzung erleben werden, wie sie in den USA durchaus möglich ist. Die, mit denen ich da gesprochen habe vor dem Kapitol am 6. Januar, von denen haben viele gesagt, möglicherweise ist heute der Tag, an dem Blut fließen muss und dann ist es so. Und es sind ungefähr 18% der Amerikaner, die fest davon überzeugt sind, dass es richtig und notwendig sein kann, mit der Waffe in der Hand die Demokratie zu verteidigen und dafür gegen die eigene Regierung vorzugehen. Also eine für uns geradezu absurde Vorstellung. Aber das ist etwas, das passt in ein Land, das ja entstanden ist ohne staatliche Strukturen, das durch langsames sich Ausbreiten von den Küsten über das Zentrum des Landes bis auf die andere Seite hinweg, wo sich jeder um sich selber kümmern musste, jeder auf sich selbst angewiesen war und auf seine Nachbarn und wo eben Gewalt als Mittel der Konfliktlösung immer akzeptiert war. Das haben wir alle in den vielen Western gesehen und gelernt und unter welchen Regeln das passiert. Und damit ist auch in die DNA dieses Landes eingepflanzt, dass Gewalt eben ein Mittel der Konfliktlösung sein kann, anders als das bei uns der Fall ist. Und ich glaube, dass das auch wichtig und tragend sein wird langfristig für die politische Auseinandersetzung.
Vielen Dank für diese klare, wie besorgte Analyse der zerrissenen Staaten von Amerika. So heißt auch das frisch erschienene Buch von USA-Insider Arthur Landwehr, das wir Ihnen wirklich zur Vertiefung ans Herz legen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Landwehr.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Herzlichen Dank.
Bosbach und Rach im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
Danke für Ihre Zeit.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein maßgenau Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.